Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzen zwei Experten von Bosch Rexroth. Einmal der Michael Langfinger. Hallo Michael, willkommen.
Hi.
Und der Sebastian Krauskopf. Hallo.
Hey, hallo Robert.
Bevor wir jetzt über das ganze große Thema Cyber Security und Cyber Resilience Act sprechen, stellt euch doch erst einmal ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer seid ihr und was macht ihr bei Bosch Rexroth? Michael, magst du beginnen?
Ja, gerne. Ich bin der Product Owner fürs Thema Cyber Security. Und auch der Product Security Officer in der Geschäftseinheit Automation und Electrification Solutions. Und das jetzt waren sehr sperrige Begriffe, von daher vielleicht kurz zur Erläuterung. Als Product Owner ist mein Team und ich sind verantwortlich für die Security Plattform für Control-XOS. Das ist so der wesentliche Kernpunkt und auch Security Apps, die wir haben. Und als Product Security Officer für mehrere Themen, so hauptsächlich einerseits Awareness für das Thema natürlich schaffen, aber darüber hinaus auch sicherstellen, dass eben die Security-Vorgaben eingehalten werden, so Themen wie Security-Testing und auch Bereitstellung von Werkzeugen für Kollegen, um solche Tests und so weiter durchzuführen beispielsweise.
Sebastian, stell du dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Was machst du bei Bosch Rexroth?
Ja, ich bin der leitende Software-Architekt für die Steuerungsplattform im Bereich Control-X Automation. Das heißt, ich kümmere mich um die Architekturkonzepte von unserer Steuerungsplattform Control-X Core und der zugehörigen Software Control-X OS. Und nebenbei kümmere ich mich noch um den Software-Entstehungsprozess. Also wie entstehen Software-Designs, wie werden sie dokumentiert und wie wird Software getestet und so weiter.
Ich möchte von dir noch wissen, was ist noch ein großer Irrtum, wenn es um den Cyber Resilience Act geht?
Also am Anfang muss man wirklich sagen, war das tatsächlich so. Also viele haben Cyber Security einfach nur gleichgesetzt mit verschlüsselten Protokollen. Ja, machen wir ein verschlüsseltes OPCOA-Protokoll, mein IT-Produkt, mein Automationsprodukt und dann ist das gut. Aber das ist natürlich eine Fehlannahme, das reicht nicht aus. Cyber Security ist nicht nur das Thema Vertraulichkeit, da geht es auch um Plattformintegrität, da geht es quasi auch um Verfügbarkeit. Also das ist so eine große Fehlannahme.
Warum ist das so? Kommt das aus der Consumer-Welt, dass Sie denken, das ist 1:1? Oder woher kommt diese Missinterpretation?
Man hat sich einfach lange gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Es war nicht im Bewusstsein der Maschinenbauer, nicht im Bewusstsein der Anwender. Es ging um Zykluszeiten, es ging um Performance, es ging um schnelle Inbetriebnahmen. Cyber Security war einfach nicht in den Köpfen. Es war kein Problem, das es zu lösen galt.
Weil man nie attackiert wurde, weil nie drüber gesprochen wurde?
Ja, ich meine, in letzter Zeit hat natürlich das Thema Cybersecurity auch mit den politischen Hintergründen, auch mit der steigenden Komplexität, mit der zunehmenden Vernetzung. Im Bereich I4.0 ging es erst lange darum, überhaupt erstmal die Maschine wird vernetzt, was machen wir jetzt da draus? Dass mit der Vernetzung aber auch eine Bedrohung einhergeht, das war neu oder ist neu. Ne?
Was sind bei euren Kunden die größten Hürden bei dem Thema?
Also das ist eigentlich das Thema, dass es jetzt ein neues Thema ist, also was über den ganzen Lebenszyklus geht. Ne? Das ist nicht wie andere Dinge, ein einzelnes Feature, irgendwas, was ich in meine Maschine, in mein Produkt mit einbaue und dann, ich sag mal, bin ich sorgenfrei, sondern Haken dran, sondern es ist wirklich was, was einen über den ganzen Lebenszyklus beschäftigt, dass man auch Jahre später noch fähig ist oder gezwungen ist, wenn so eine Security Vulnerability auftritt, dass ich da nochmal ein Patch ausrolle, nochmal Software nachliefere.
Als Maschinenbauer.
Und nicht nur, wenn das dann eintritt, sondern man muss eigentlich konstant, ich sag mal, überwachen, gibt es eine neue Bedrohung, man muss am Ball bleiben. Und das sind auf alle Fälle große Herausforderungen, die so halt neu sind. Ne?
Und jetzt mal auch für euch gesprochen, für Bosch Rexroth oder für euren Maschinenbauer, haben die denn die Fähigkeiten, Personal, die das dann können?
Mal so, aber das ist auch die Stelle, wo dann ja wir zur Hilfe kommen, ne? Indem wir mit unseren Produkten, mit dem, was wir anbieten, mit unseren vorzertifizierten Produkten dann eine Basis schaffen, auf die dann der Maschinenbauer aufbauen kann. Ne? Das Dringliche, was jetzt halt für die Maschinenbauer gilt, ist, das ist auch unsere Empfehlung, ist jetzt tickt halt die Uhr. Ne? Bisher war es nice to have.
Warum tickt jetzt die Uhr?
Ja, wie du schon eben erwähnt hast, der Cyber Resilience Act steht an. Da gibt es ein konkretes Datum, 2027. Bis dahin muss ich meine Maschine, mein Gerät fertig haben. Und ich muss vor allem gucken, das betrifft ja auch meine Zulieferer. Ne? Bin ich jetzt Maschinenbauer, verbaue da irgendwelche Komponenten, dann müssen auch diese Komponenten diesen Cyber Resilience Act erfüllen. Also ich habe da vielleicht auch ein Zulieferproblem, weil mein Zulieferer das nicht mehr erfüllen kann mit einem Produkt, das ich heute schon eindesignt habe oder auch nicht mehr erfüllen will, weil es kostenmäßig nicht funktioniert. Also da gilt es, eine Strategie auszuarbeiten.
Jetzt haben wir 2025. 2027 ist ja für viele noch weit weg. Und oft reagieren ja Unternehmen oder auch Menschen erst dann, wenn der Druck besonders groß ist. Warum muss man jetzt schon anfangen?
Naja, wir kennen ja alle die Lebenszyklen, die Entwicklungszeiten, die in so komplexen Produkten stecken, wie in der Maschine, wie in der Automatisierungstechnik. Und also unserer Ansicht nach ist da allerhöchste Eisenbahn.
Das heißt, wenn man jetzt erst sich Gedanken macht, wird schon knapp?
Je nach Komplexität der Maschine. Also ich würde sagen, es ist jetzt höchste Eisenbahn.
Okay. Jetzt ist das ja nicht vom Himmel gefallen, der Cyber Resilience Act. Wurde schon viel diskutiert. Es gab Anhörungen. Die Fachgremien haben darüber diskutiert. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
Ja, ehrlicherweise, also war das Thema Cybersecurity für uns auch ohne den Cyber Resilience Act schon ein großes Thema. Wir haben die Plattform ControlX Core, ControlX OS ja neu aufgebaut. Unser Ziel war es, da eine Plattform zu schaffen, die die Eigenschaften eines OT-Geräts aus der Automatisierungstechnik verbindet mit der Konnektivität und der Flexibilität eines IT-Geräts. Ziel war es, die nahtlose IT-Integrierbarkeit sicherzustellen, und deswegen stand das Thema Cybersecurity eigentlich von Anfang an auf unserer Anforderungsliste.
Security by Design.
Security by Design, man sagt auch oft, das ist ein architektureller Treiber.
Was heißt das konkret?
Ja, das heißt letzten Endes, dass das Thema Security, wie schon erwähnt, etwas ist, was wie so ein Cross-Cutting-Konzern eigentlich durch die ganze Plattform geht. Das fängt mit Awareness an, das fängt mit einer Prozessmethodik an, dass ich einen sicheren Entwicklungsprozess habe, mir über die Bedrohungen, über die Risiken Gedanken mache, entsprechende Abwehrmaßnahmen in das Produktdesign, dass ich auch schon beim Codieren den Quellcode so Scanner aufbaue. Also es geht ganz viel um das Bewusstsein während der Entwicklung der Software, dass Security eben neben anderen Qualitäten wie Robustheit, wie Performance, wie Usability ein wichtiger Aspekt ist, der dann beim Design der Software, der Systeme einfach zu berücksichtigen ist.
Michael, lass uns mal ein bisschen über eure Produkte, eure Lösungen sprechen. Jetzt haben wir schon gehört, Security by Design. Ich verbinde jetzt aber bei Bosch Rexroth nicht damit mehr eine Kompetenz als ein Produkt. Oder täusche ich mich da komplett?
Nee, das stimmt schon. Also der Cyber Resilience Act an sich ist ja kein Produkt, sondern es ist halt eine Kompetenz, die ich brauche. Oder
Sebastian, und hattet ihr die schon immer, oder?
Nee, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Die Kompetenz, die fällt ja, Sebastian hat es quasi schon angedeutet, nicht vom Himmel, die muss man aufbauen. Also die Kompetenz, die man die ganze Zeit hatte, die muss man entweder erweitern. Und ich muss auch neue Kompetenzen dazulernen. Ne? Also es fängt an beim Produktdesign, also Secure by Design haben wir gehört eben, Secure by Default, solche Themen. Ich muss was sicher entwickeln können, ich muss aber noch drüber hinausdenken. Also ich muss über die gesamte Lebensdauer von einem Produkt, also wenn ich das jetzt fertig entwickelt habe, kann ich es dann einfach auf den Markt bringen und dann ist mein Job getan, sondern ich muss eben auch währenddessen schauen, habe ich jetzt neue Schwachstellen drin, was muss ich beachten? Ich muss denken wie ein Angreifer, wenn ich mein Produkt designe. Ganz viele Dinge, die ich heute vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm habe. Das sind ganz neue Kompetenzen und die erfordern es auch, dass ich vielleicht ein bisschen im Vergleich zu früher mein Wissen auch stetig erweitern muss. Dass ich eben die Werkzeuge kenne, die Methoden, die auch ein Angreifer potenziell anwendet. Also wie ein Angreifer denken ist so ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Von daher, das ist eine Kompetenz, die ich brauche für meine gesamte Produktpalette.
Betrifft es auch eure gesamte Produktpalette, der Cyber Resilience Act?
Ja, logisch. Das betrifft ja im Endeffekt, also der Cyber Resilience Act ist ja noch relativ vage gehalten, jetzt rein vom Gesetzestext, ist im Endeffekt eine digitale Komponente. Und streng genommen, wenn ich einfach nur den Text lese, fällt da auch ein digitaler Sensor drunter. Also man muss erstmal alles bewerten, wie es dann in der Praxis die Auswirkung ist, das ist dann eine andere Frage.
Jetzt gibt es ja vielleicht Maschinenbauer, die sagen, naja, oder Kunden, die Maschine, die ich hier habe, die geht ja nie ins Internet. Kein Problem, brauche ich die Anforderungen nicht.
Das kann man schon sagen, aber es ist ziemlich, also wird man nicht weit kommen, behaupte ich mal, weil ganz konkret gefordert ist, also Internet ist eigentlich, das ist nicht das Merkmal, auf das es ankommt, sondern die Vernetzung an sich. Also nur weil ich ein Produkt jetzt nicht direkt am Internet vielleicht habe, nur in der Maschine, kann ich mir vielfältig vorstellen, wie das vernetzt miteinander ist, ob das über Funk ist, drahtlos, egal wie.
Oder USB.
Oder USB, ganz genau. Also verschiedenste Schnittstellen, die Daten austauschen. Letztlich ist wirklich der Begriff der digitalen Komponente, der entscheidend ist.
Mhm. Lass uns mal über eure Produkte sprechen. ControlX OS ist das Linux-basierte Betriebssystem. ControlX Core ist eure Steuerungsplattform. Was ist da der Mehrwert hinsichtlich Security?
Genau, vielleicht am Anfang mal zu differenzieren, so wie du es gesagt hast, ne, ControlX OS ist erstmal wirklich die Basis des Betriebssystems des Ganzen. ControlX Core ist dann ein konkretes Produkt.
OS ist Linux-basiert, das ist ja auch ein Security-Thema, oder?
Ja, durchaus.
Ja.
Das ist ja Open Source kein Gedanke. Das heißt, die Software, die wir einsetzen, ist entsprechend ja bewährt in der Community. Also fängt beim Linux-Kernel an, bei den Open Source-Komponenten, auf die wir eben setzen, ist entsprechend schon von vielen Stellen durchleuchtet worden und entsprechend ja schon ein gewisses Qualitätsmerkmal, würde ich durchaus sagen, an der Stelle.
Und Patches werden schnell geliefert, die Community ist schnell dabei.
Ganz genau. Ja. Ganz genau.
Control-X Core, Steuerungsplattform.
Genau, Core ist die Steuerungsplattform, Control-X OS an sich ist so das Herzstück, jetzt aus Software-Sicht gesehen. Die Core ist eben das, worauf es dann läuft, ne? Wo das Ganze zum Leben bringt, als ein Produkt, das ich in die Hand nehmen kann und in meiner Maschine verbauen kann, das diverse Schnittstellen hat, mit denen es mit anderen Geräten kommuniziert. Das Herzstück an sich ist und bleibt aber das Control-X OS, also das Betriebssystem, das drauf läuft.
Mhm. Und kannst du mal ein bisschen ins Detail gehen, wie dort jetzt das Thema Security in Anführungsstrichen gelebt wird auf diesen beiden?
Genau, bei OS, das sind schon ein paar Schlagwörter gefallen, ne? Also Sebastian hat es schon ein bisschen angedeutet, war es von Anfang an ein Thema bei der Produktentwicklung. Secure by Design ist ganz, ganz wichtiges Merkmal, aber auch das Ganze drumherum, das mit zum Produkt gehört. Also natürlich ist das Betriebssystem selbst sicher, von so inhärent sicher von der Plattform her. Es bringt aber auch alles andere mit, was ich auch für jetzt ein Cyber Resilience Act zum Beispiel brauche. Ne? Also Möglichkeit, Patches sicher auszurollen. Ich kann nur Software dort betreiben, der ich vertraue. Ich habe die Möglichkeit, ganz schnell zu reagieren im Fall von einem Vorfall. Ich habe ein robustes, modulares System. Wenn ich jetzt meine Patches einspiele, gerade in der Maschine ist das ein großes Thema, muss ich nicht Angst haben, dass was stehen bleibt, solche Dinge.
Patches werden dann digital übermittelt oder muss da noch jemand hinfahren mit dem USB-Stick? Wie ist der Idealfall?
Also im Idealfall natürlich haben wir ein Flottenmanagement als Softwarelösung auch, an das ich mich andocken kann. Das heißt, ich kann auch wirklich einen Massen-Rollout von meiner Software machen.
Ist auch gefährlich, ne? Wissen wir ja.
Deswegen haben die ja grundlegend die Geräte selbst eine sichere Verbindung dorthin, in beide Richtungen abgesichert. Also Mutual TLS, wenn technikaffine Zuhörer jetzt aufgepasst haben, wo ich sicherstelle, dass beide Seiten sich kennen und vertrauen und erst dann kann ich es übermitteln. Ich kann natürlich auch nicht einfach so Patches ausrollen, kann ganz fein granular entscheiden, ob das jetzt noch eine Interaktion bedarf vor Ort oder eben nicht. Ich kann das in einem Wartungsfenster machen, das für mich passt. Also diese ganzen Aspekte sind natürlich berücksichtigt. Das wäre so der, sag mal, der einfachste oder der simpelste Anwendungsfall, wenn ich mich um nichts selber kümmern muss. Aber natürlich habe ich nicht immer die Situation, dass ich an das System angebunden bin. Dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, über die offenen Schnittstellen eben, das in mein eigenes Update-Management-System anzubinden, mir eine kleine Logik zu programmieren. Ich kann es tatsächlich auch ganz klassisch beziehen, wo es mir zur Verfügung gestellt wird, digital und dann aufbringen. Ich meine, wenn ich jetzt unbedingt Lust drauf habe, könnte ich wahrscheinlich sogar einen USB-Stick nehmen, wäre jetzt nicht mein Favorit, logischerweise, aber also es ist sehr, sehr vielfältig.
SOD. Überleg mal, jetzt sprechen wir nur über eure Komponente und in dieser Maschine von dem Maschinenbauer sind noch zig andere Komponenten verbaut. Ja, wie kriegt er das in Zukunft gewuppt? Er kriegt dann ein Update, ein Patch von euch, dann kriegt er ein Patch vom XY, dann kriegt er ein Patch von AB. Braucht es da nicht einen Layer, der diese Patches managt? Das stelle ich mir total kompliziert vor.
Ja gut, letztlich ist es ja auch ein Stück weit Komplexität, die reinkommt. Ne? Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das heißt, auch hier wieder, es wurde angesprochen, ne? Das erfordert eben auch den Kompetenzaufbau. Also ich glaube, Sebastian hat es auch erwähnt, natürlich, wir können auch unterstützen. Beispiel unser Service bietet Consulting in genau solche Richtungen an. Ne? Aber die Komplexität, ja, die ist da. Darf man sich auch nicht schönreden oder vorverstecken. Das wird definitiv höhere Anforderungen haben in Zukunft. Und genau deswegen bringen wir die Werkzeuge schon mit.
Unser Anliegen ist halt auch, die Sachen dann doch wieder einfach zu machen. Ich meine, es gibt ja andere Felder, wo das schon funktioniert, bei deinem Handy zum Beispiel. Der Ansatz, den wir mit Control-X OS fahren, App-basiert, ist ja auch ein Ansatz, der das dann widerspiegelt und die Themen vereinfacht. Ein App-Update oder ein Software-Update ist bei uns so einfach wie ein App-Update auf deinem Handy. Und das soll die Dinge dann entsprechend auch für die Anwender und für die Kunden dann halt vereinfachen.
Lass uns über Hürden bei euren Kunden sprechen. Was sind die größten Hürden? Wo siehst du die?
Ja, was natürlich neu ist für viele unserer Kunden, ist, dass sie jetzt hier ein Thema haben, was sich irgendwie über den ganzen Lebenszyklus zum Beispiel einer Maschine bezieht. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein Thema, was irgendwie während des Designs der Maschine relevant ist, sondern auch, wenn die Maschine dann ausgeliefert ist, im Feld ist, dann steht ja im Prinzip immer noch eine Herausforderung an. Da kann immer noch eine Schwachstelle auftreten, immer noch eine Security-Lücke. Auch Jahre später kann es notwendig sein, nochmal Software nachzuliefern, einen Patch auszurollen. Konstant muss eigentlich nach solchen Schwachstellen gesucht werden. Das treibt natürlich Kosten, Aufwände in die Höhe.
Und ich brauche Personal dafür.
Absolut, absolut. Und Kompetenz. Du brauchst Wissen, um das auch zu tun. Verständnis über Technologie, das ist ein ganz neues Feld für viele.
Macht das der Service dann in Zukunft mit beim Maschinenbauer? Wer macht das bei so einem Maschinenbauer?
Das ist auch ein Servicegeschäft. Ich denke, die Maschinenbauer sind aber auch darauf angewiesen, dass sie die notwendige Unterstützung von den Zulieferern dazu bekommen. Die entwickeln ja auch nicht alles selber. Die verbauen ja Komponenten beispielsweise von uns. Und das ist auch ein Punkt, wo wir helfen. Auch wir scannen unsere Software über den Lebenszyklus, stellen Patches bereit, informieren unsere Kunden über Risiken, über Bedrohungen, helfen ihnen also dabei, diese Komplexität zu managen. Ja.
Wo ich vielleicht noch, was halt wichtig ist, rauszustellen, ne, wenn wir von Kunden sprechen, es gibt ja verschiedene Arten von Kunden. Ne? Also Sebastian als Maschinenbauer zum Beispiel rausgestellt. Es fängt aber auch schon an bei jemand, der jetzt Beispiel ControlX OS, ein Betriebssystem braucht. Ne? Also wenn ich ein Gerätehersteller bin, habe ich ja dieselben Herausforderungen letztlich. Ich muss das bereitstellen und so weiter. Das heißt, die Herausforderungen sind sehr ähnlich, die Lösungsansätze sind dann durchaus unterschiedlich.
Jetzt sprechen wir von Cyber Security und Cyber Resilience Act. Und der Cyber Resilience Act bildet ja sozusagen eine regulatorische Basis für das Ganze. Das ist sozusagen das, was man erfüllen muss. Kann man auch noch weitergehen? Gehen eure Kunden weiter? Wollen die noch mehr tun? Oder wie ist da die Stimmung?
Natürlich ist es jetzt erstmal das Mindestset, was man erfüllen muss. Und auch unser Anspruch ist eigentlich, über den CAA hinaus Cyber Security Lösungen anzubieten, Features anzubieten, auch um uns oder damit der Kunde sich darüber differenzieren kann. Und natürlich bieten wir auch jetzt über die Anforderungen des Cyber Resilience Acts hinaus zusätzliche Features, Apps, Funktionalitäten an, um da eigentlich noch für die notwendige Sicherheit zu sorgen. Ne? Michael, haben wir eine Reihe von Produkten.
Absolut. Also das ist eigentlich schon ganz gut eingeleitet, sage ich mal. Ne? Also Cyber Resilience Act ist eine Notwendigkeit, das muss ich tun. Aber der Anspruch muss ein anderer sein letztlich. Und mal das Beispiel rauszugreifen, wir haben von Anfang an den Fokus eben drauf gelegt, haben uns an der IEC 62443 orientiert, wo schon sehr starke Voraussetzungen hat, haben das entsprechend auch zertifizieren lassen, ControlX OS, um das eben auch nachzuweisen.
Wer macht sowas?
Ja, klar.
Ja, okay.
Ganz klassisch TÜV. Und genau, das heißt, wir machen da bewusst auch schon mehr. Ne? Klar, der CA hat jetzt gewisse Anforderungen mal rausgelegt, aber das geht weit drüber hinaus. Also ich brauche, um einen CA zu füllen, zum Beispiel Werkzeuge, wie wir es auch anbieten, jetzt einfach formell auf dem Papier nicht. Und wenn man jetzt mal Beispiel rausgreift, ich möchte jetzt meine Maschine inventarisieren, ne? Ich möchte einen Security-Status meiner Maschine ermitteln. Haben wir einen Security-Scanner beispielsweise, der das macht. Das brauche ich jetzt für ein CA zu erfüllen nicht, aber das ist super wichtig für mich als Maschinenbauer, um zum Beispiel aufzudecken, wo habe ich denn vielleicht noch Themen in der Maschine, wo habe ich Lücken, wo muss ich denn was beachten, solche Punkte eben.
Jetzt ist ja CA die Basis für neue Produkte. Ja, oder die entstehen oder Produkte, die verkauft werden wollen. Aber CAA zu können ist ja eine Kompetenz, oder irre ich mich? Also CAA-konform zu produzieren und was in den Markt zu bringen, oder?
Ja klar, das ist eine Kompetenz, die muss ich also ganz oft aufbauen an einigen Stellen erstmal, weil so die klassische Produktentwicklung, die war halt anders getrieben, sag ich mal, also wie Produkte entstanden sind. Ich habe eine Funktion entwickelt und habe mich darauf fokussiert. Aber heute muss ich eigentlich als Entwickler, klar, ich muss Secure Coding beachten, solche Dinge, aber ich muss eigentlich einerseits wie ein Angreifer auch denken können. Also ich muss auch überlegen, wie könnte man das jetzt bewusst falsch anwenden, muss berücksichtigen im Produktdesign, Secure by Design. Ich muss die Werkzeuge vielleicht kennen, die ein Angreifer benutzt. Ich muss mich konstant, konsequent weiterbilden, noch viel stärker als zuvor schon. Also ich muss ganz viel aufbauen drumherum, neben der eigentlichen Produktentwicklung in meinem Unternehmen.
Und ihr bedient ja am Ende, was du auch schon mal angesprochen hast, zwei Welten. Einmal die App-Entwickler und einmal die Maschinenbauer. Ne? Und die App-Entwickler können darauf bauen, dass sie in einer sicheren Umgebung entwickeln. Und die Maschinenbauer können darauf vertrauen, dass die Apps dann aus einer sicheren Quelle kommen. Oder täusche ich mich?
Ja, du kannst es eigentlich sogar erweitern. Also wir bedienen drei Welten letztlich. Ne? Also wir bedienen den Gerätehersteller, der eben zum Beispiel eine Industriesteuerung rausbringen möchte, der basiert dann oder baut auf ControlX OS eben als sichere Basis. Maschinenbauer, der es verbaut, und auch App-Entwickler ist ein wichtiger Punkt. Ein App-Entwickler hat auch, also ein Stück Software ist auch eine digitale Komponente nach dem Wortlaut des Cyber Resilience Act. und muss gewisse Kriterien erfüllen. Und jetzt stehe ich natürlich vor der Wahl, wenn ich jetzt für eine Plattform was entwickle, also wie bei einem Smartphone, dann nimmt mir die Plattform ja auch einige Dinge schon ab. Also ich muss mich da nicht um eine Transportverschlüsselung kümmern, vielleicht um Nutzermanagement oder Ähnliches. Und genauso verhält sich es beim Konto XOS auch. Entweder mache ich das selber, kann ich mit beliebig großem Aufwand tun, oder ich gehe halt auf eine Plattform, die mir schon viel Integrationspunkte bereitstellt und muss da wenig Aufwand reinstecken. Also es wird einfach für mich, A, Software da rauszubringen und vor allen Dingen auch dann konform zu sein nach dem Cyber Resilience Act.
Und ich würde sogar noch eine vierte Person hinzufügen, das ist der Betreiber. Auf den kommt ja auch die NIS-2-Richtlinie beispielsweise zu.
NIS-2, gib mir ganz kurz zwei, drei Sätze.
Das ist eine Verordnung, die ebenfalls von der EU kommt, die für den Betreiber einer Maschine im Prinzip gilt. Ne? Also für den Endkunden, der die Maschine dann einsetzt, der da sein Fertigungsumfeld sicher machen muss.
Hat auch noch Zeit? Nicht wirklich, oder?
2027 meines Wissens.
Ja,
ähnliche Dimension, also ja. Das ist im Endeffekt der CAA, ne, das hängt ja alles mit zusammen. Also NIS2 adressiert jetzt ein bisschen den Betreiber, der will CAA-sichere Komponenten oder Ähnliches, aber das ist genau der Punkt. Also er braucht es auch, was der CAA letztlich fordert, braucht auch ein Betreiber dann für die NIS2 eben.
Und welche Rolle spielt dann die Maschinenrichtlinie? Weil da steht es ja auch nochmal explizit jetzt drin, das ganze Thema Cybersecurity.
Da gibt es eine Überlappung. Die Maschinenrichtlinie geht natürlich über das Thema Cybersecurity hinaus, aber wird dann auf den anderen Themen sicherlich mit aufbauen, gerade im Bereich Cybersecurity dann.
Okay. Magst du mir am Ende, Michael, nochmal, du hast ja schon mal den Scanner angesprochen, gibt es noch zwei, drei Apps, wo du sagst, die gehen über Cyber Resilience Act hinaus und die sind wirklich smart, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen?
Gut, generell haben wir natürlich so den klassischen Werkzeugkasten, nenne ich es mal, ne? Also eine Firewall, aber mit einer sehr umfangreichen Funktionalität, wo ich eben beliebige Use Case realisieren kann. Also ich natürlich kann eine Maschine absichern, das ist der klassische Use Case, Datenströme lenken, solche Dinge. Also es kann mich dabei unterstützen, die Maschine eben abzusichern, eine sichere Fernwartung über einen VPN-Client. Und was es aber eigentlich spannend macht, finde ich, sind so, klar, das sind so Grundlagen-Apps, die ich brauche, aber der Gedanke von der Control X World in dem Fall ist ja eben, dass wir auch Partner mit ins Boot holen. Und da gibt es ganz interessante Apps, sei es in Richtung Intrusion Detection oder auch sicheres Data Streaming. Also da habe ich eine große Vielfalt, aus der ich dann nachher wählen kann.
Lass uns nochmal losgelöst jetzt vom CAA über Cybersecurity für Bestandssysteme sprechen, weil da ist ja auch noch einiges zu tun im Bestandssystem. Gibt es auch Lösungen für Maschinenbauer, Bestandssysteme jetzt sozusagen sicher zu machen?
Ja, definitiv. Also so wie du sagst, bei Bestandssystemen habe ich ja ganz oft Legacy-Komponenten oder Ähnliches drin. Und ich muss mir halt die Frage stellen, wie sichere ich das jetzt nach außen ab? Ne? Also was innen in meiner Maschine passiert, ist eine Sache, aber ich möchte ja die Maschine eben nach außen sicher abschotten. Und da bietet es sich eben an, eine Control X Core beispielsweise zu nehmen, mit der passenden Software drauf, ja, sei es Firewall, sei es ein VPN als sicherer Zugangspunkt für eine Fernwartung oder Ähnliches, ein Security Scanner, um dann mein Netzwerk zu überwachen, zu inventarisieren, das eben zu nehmen und intelligent dort zu integrieren, um eben die Maschine als Ganzes nach außen abzusichern.
Jeder von euch darf jetzt nochmal zwei große Irrtümer und Denkfehler mir mitgeben, wenn es um den Cyber Resilience Act geht. Wir haben eins, klammer ich schon mal aus, wir haben noch genug Zeit, ist wahrscheinlich der größte Denkfehler bei vielen. Ihr habt noch zwei, jeder darf noch einen Denkfehler den Leuten mitgeben zum Cyber Resilience Act.
Ja, also den einen hast du von meiner Bingo-Karte ja schon abgedeckt, dass wir noch genug Zeit haben. Auch so beliebte Fehleinschätzung ist zu denken, dass mich der Cyber Resilience Act nicht betrifft, weil ich habe jetzt noch einen kleinen Sensor irgendwo in der Maschine. Das ist so auch nicht korrekt. Auch hier nochmal der Wortlaut eben, digitale Komponente. Natürlich in der Auswirkung nachher ist es schon ein Stück weit anders, was ich tun muss. Aber zu sagen, das betrifft mich nicht, ich schiebe das weg, das ist definitiv ein Irrglaube. Und ich glaube, den haben aber noch viele tatsächlich an der Stelle.
Sebastian?
Security muss ganzheitlich bedacht werden. Security ist nicht irgendwie eine Stelle, eine Komponente, die ich mache und dann ist mein System sicher, so wie irgendwie ein dickes Schloss an der Haustür sichert mein Haus ab, sondern Security ist was, was ganzheitlich über den Lebenszyklus in allen Produkten einfach Einzug finden muss.
Und schaffen das eure Kunden? Wie ist da deine Erfahrung? Machen die sich jetzt auf den Weg?
Die machen sich auf den Weg, die beschäftigen sich jetzt damit nicht nur, weil der Cyber Resilience Act vor der Tür steht, sondern auch, weil das Bewusstsein da ist und weil es letzten Endes dann auch in der Verfügbarkeit, in der Kommunikation ja auch dann Mehrwerte bietet.
Also kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein.
Auf alle Fälle.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für euren Einblick zum Thema Cyber Security.
Sehr gerne.